Wir feministisch Bier trinken und total verplant. Auf Radio Unerhört Marburg. Ja, guten Tag. Wir sind heute ein bisschen verspätet. Das hat sich so ergeben, weil wir die Sendung schon angefangen haben, ohne auf Sendung zu sein.
Ah nein, die Sonne hat so schön geschienen.
Ja, herzlich willkommen zur Queerfeministisch Bier trinken Marburg. Wir werden heute ein paar Sachen machen oder vielleicht auch nicht. Also manche Sachen werden wir vielleicht durch die fortgeschrittene Zeit streichen. Aber auf jeden Fall wirst du gleich eine Rezension vorstellen.
Ja, genau. Ich werde das Buch Transfiction von Zita Grigowski rezensieren. Da geht es um geschlechtliche Selbstvorstellung und Transfeindlichkeit.
Cool. Genau, danach gibt es ein Interview, also der Schwerpunkt, der auch schon angepriesen wurde, Trans und Elternschaft. Wir hatten ein Interview, oder ich habe ein Interview mit Rix geführt, der momentan dazu eine Forschungsarbeit macht und Interviews geführt hat mit verschiedenen Trans-Eltern. Und das ist auf jeden Fall eine super hörenswerte Sache, für die, die noch oder jetzt eingeschaltet haben. Genau, und falls wir noch Zeit haben, werden wir ein paar Veranstaltungshinweise aus Gießen, Marburg und Berlin und Frankfurt vorstellen.
Genau, und trotzdem, also trotz der vorgeschrittenen Zeit, werden wir auch immer wieder ein bisschen Musik für euch haben. Weil so ganz ohne Musik ist das ja auch nichts.
Nee, das geht ja gar nicht hier. Ja, cool, dann würde ich sagen, fangen wir schon mit dem nächsten Lied an, oder?
Ja, genau, jetzt kommt von X-Ray Specs Identity, ein alter Punk-Track.
Cool.
I'm Ja, herzlich willkommen zu unserem ersten Beitrag. Ich habe ihn gerade schon mal gehalten. Ihr wart leider nicht dabei. Aber ich versuche, nicht allzu monoton abzulesen aus lauter Routine. Der Vorteil ist, ich kenne den Text jetzt noch besser. Ich habe euch ein kleines rotes Buch mitgebracht. Es hat 82 Seiten. Es ist sehr handlich und sieht überhaupt nicht erschreckend und sehr leicht zu bewältigen aus. Deswegen fand ich es auch sehr vielversprechend, als es herausgekommen ist. Genau, es ist im Unrast Verlag erschienen unter in der Unrast Transparent Reihe unter der Rubrik Geschlechterdschungel. Und genau, als ich es zum ersten Mal in der Hand hatte, habe ich mich gefragt, ob es vielleicht das Buch ist, das ich Leuten in die Hand drücken kann, wenn ich einfach keinen Bock mehr habe zu erklären, was es bedeutet, trans zu sein und wie das so ist. Und will, dass sie sich selber damit beschäftigen, anstatt dass ich denen alles darlegen muss und alles sozusagen erklären muss. Weil leider kann man ja Leuten auch nicht einfach sagen, ja, dann google doch mal drüber nach. Weil wenn man irgendwie trans googelt, da kommt ja auch oft totaler Mist dabei raus. Deswegen lieber ein Buch kennen, das gut ist und das halt den Leuten geben. Und schon auf den ersten Seiten fällt dabei auf, dass es bei dieser Vorstellung leider Grenzen gibt. Die Sprache von dem Buch ist ziemlich wissenschaftlich und teilweise mit sehr langen Sätzen und komplizierten Wörtern. Aber ich muss sagen, also den Stil muss man können und man darf sich nicht davon abschrecken lassen, damit dieses Buch überhaupt zugänglich wird. Aber es ist nicht verschwurbelt geschrieben und innerhalb dieser Sprachwelt sozusagen ist es in meiner Wahrnehmung ziemlich klar und auf den Punkt. Manche Sätze muss man mehrmals lesen, um sie zu verstehen, aber es ist schon okay geschrieben, finde ich, jetzt so als Nicht-Student. Was ich auch gut finde, ist, dass Zita Grigoski gleich am Anfang schreibt, dass sie nicht alle Fragen und Begriffe abschließend klären wird und kann und dass viele mögliche klare Antworten auch von ihr explizit verworfen werden. Sie mutet dem der LeserInnen zu, Unklarheiten auszuhalten und benennt das so auch. Beim Lesen habe ich genau das total geschätzt. Nur dadurch scheint es mir überhaupt möglich zu sein, in so einem kleinen Büchlein ein so komplexes Thema zu behandeln. Die LeserIn wird dadurch auch davon entlastet, wirklich jedes Detail verstehen und auflösen zu müssen. Es werden in Transfiction erstmal die gängigsten Erklärungsmuster für Transsein bzw. Transsexualität erklärt und wie diese gesellschaftlich verankert sind. Dabei geht Zita Grigoski vor allem auf zwei anscheinend sich gegenüberstehende Pole ein. Und zwar den Ansatz, dass Transsein eine rein körperliche Angelegenheit ist. In dieser Welt ist es so, dass die Geschlechtsidentität eines Menschen demnach im Gehirn festgelegt ist. Und wenn sie sich von körperlichen Merkmalen unterscheidet, an denen Geschlecht festgemacht wird, ist ein Mensch transsexuell. In dieser Welt gibt es nur Männer und Frauen. Und das wird auch so als gegeben vorausgesetzt. Und Geschlecht wird als unveränderlich angenommen. Provokativ gesagt, wissen richtige Transsexuelle schon bei ihrer Geburt, dass sie im falschen Körper leben. Der andere Ansatz, der erklärt wird, ist, dass Geschlecht gesellschaftlich konstruiert ist und dadurch entsteht, dass Körpern Geschlecht zugeschrieben wird. Geschlecht wird also durch soziale Handlungen und Zuschreibungen gemacht und ist nicht einfach so gegeben. Transsein entsteht dadurch, dass dem Körper eines Menschen ein anderes Geschlecht zugeschrieben wird, als der Mensch das empfindet, dass er das Geschlecht hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, genau, ist es so. In dieser Welt gibt es theoretisch unendlich viele Geschlechter und das Geschlecht eines Menschen kann auch sich verändern, je nach Lebensphase oder Kontext. Oder die Wahrnehmung, die ein Mensch von seinem Geschlecht hat. Zita Grigoski macht sehr klar deutlich, warum dies auch nicht Beliebigkeit bedeutet. Die beiden Pole sind sozusagen im falschen Körper sein versus in der falschen Gesellschaft mit den falschen Vorstellungen von Geschlecht leben. Das Spannende ist, dass Grigoski keinen der beiden Ansätze komplett zustimmt, aber auch keinen der beiden Ansätze komplett verwirft. Sie versucht auszuloten, welche gesellschaftlichen Bedingungen Transmenschen vorfinden und wie zum Beispiel auch diese beeinflussen, wie das Selbstverständnis von Transmenschen aussieht. Zum Beispiel das Transsexuellengesetz und die medizinischen sogenannten Standards of Care, die vorschreiben, unter welchen Bedingungen und in welcher Reihenfolge jemand körperlich transitionieren darf. Dabei bezieht sie beständig andere Diskriminierungsformen wie zum Beispiel Rassifizierung oder Behinderung mit ein. Aber nicht nur aufzählend, wie das so oft passiert, also dann gibt's noch das und das und das, sondern die jeweils besprochenen Themen bekommen dadurch mehr Raum und Tiefe. Sie erklärt, was zum Beispiel Rassifizierung oder Behinderung damit zu tun hat, wie Geschlecht wahrgenommen wird und ob eine Person überhaupt geschlechtlich eindeutig oder überhaupt geschlechtlich wahrgenommen werden kann. Es wird benannt, wie Gesellschaft strukturiert ist, wie Norm und Abweichung gesetzt sind und warum manche gängigen Erklärungsmuster zum Beispiel für Transfeindlichkeit zu kurz greifen. Bei all dem schimmert viel Respekt für Verschiedenheit durch. Wichtig ist hier dabei immer zu gucken, welche politischen Dimensionen haben die Erklärungsansätze. Führen sie dazu, dass Menschen zum Beispiel von medizinischer Versorgung ausgeschlossen würden? Welchen Einfluss hat es auf das Selbstverständnis von Transmenschen, dass ihr Wunsch, in ihrem Geschlecht anerkannt zu werden, zur medizinischen Diagnose wird? Welche häufigen Deutungsfehler passieren zum Beispiel mit konstruktivistischen Ansätzen und wie können diese wiederum transfeindlich wirken? Dabei finde ich, dass manchmal die Belange von nicht-binären Menschen zu kurz kommen. Sie werden ab und zu erwähnt und an kritischen Stellen mitgedacht. Zum Beispiel das Bild, das Grigowski von Geschlecht entwirft, gefällt mir ziemlich gut. Oft wird Geschlecht als eine Skala dargestellt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt versucht, Nicht-Binarität zu erklären, dann sind auf der einen Seite Männer und da ist irgendwie blau und auf der anderen Seite sind Frauen und da ist irgendwie rot. Und dann gibt es so eine Skala, wo so Zwischenräume sind mit auch verschiedenen, wo es dann so überchargiert von blau zu rot. Und die nicht-binären Menschen sind dann halt irgendwie dazwischen. Und das Geschlecht, das Zita Grigowski entwirft, ist ein viel vielfältigeres Bild und zeichnet Geschlecht als Geflecht von Multiplizitäten, also in sich differenten Einheiten, die miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig beeinflussen. Wenn sich eine dieser Einheiten ändert, ändern sich auch die Bedingungen für die anderen Einheiten und damit auch die anderen Einheiten selbst. Aber an einigen Stellen, an denen es meiner Meinung nach notwendig gewesen wäre, wird Nicht-Binarität auch wieder nicht weitergedacht. Dabei wäre es wichtig gewesen, gerade weil das Vorhandensein von nicht-binären Menschen in meiner Wahrnehmung sehr viel Raum schafft, wenn man es mitdenkt. Für mich war das ziemlich enttäuschend, gerade weil es so häufig passiert. Nicht-Binarität ist in vielerlei Hinsicht immer noch ein Randthema. Ich hatte auch ein wenig den Eindruck, dass hier Interessenskonflikte, die es in gewisser Weise zwischen nicht-binären und binär verorteten Transmenschen gibt, mit hineinspielen. Dabei geht es darum, dass oft nicht-binärer als schicker, hipper und subversiver dargestellt wird, als Mann oder Frau zu sein. Davon sind Transmänner und Frauen oft zu Recht angepisst. Allerdings haben nicht-binäre Menschen es auch sehr schwer, überhaupt mitgedacht zu werden und nicht als sogenannte Transtrender vielleicht abgetan zu werden. Die häufige Überbetonung von Subversivität nicht-binären Lebens erklärt sich vielleicht zum Teil daraus, dass das tägliche Leben und Sichtbarsein subversiv sein muss, um überhaupt stattfinden zu können, weil es keine vorgesehenen Plätze dafür gibt. Oder es muss Verleugnung stattfinden, beispielsweise um medizinisch transitionieren können, weil es auch dabei keine dafür vorgesehenen Plätze für nicht-binären Menschen gibt. Subversion und Verleugnung sind Arbeit und Arbeit lässt sich leichter erledigen, wenn man irgendeine Form von Kompensation dafür bekommt oder zumindest genügend Zeit dafür eingeräumt bekommt. Die alltägliche Aufklärungsarbeit nicht-binärer Menschen wird aber meist nicht bezahlt und muss zusätzlich zu anderen Anstrengungen geleistet oder nicht geleistet werden. Anerkennung von außen bleibt oft aus. So bleibt oft nur subversiver Pathos als Ersatzwährung. Das mitzudenken ist eventuell schwieriger, wenn man selbst dagegen ausgespielt und von dieser Ersatzwährung scheinbar ausgeschlossen wird. Aber dass das dazu führt, dass genau das dann an der Stelle nicht weiter mitgedacht wird, ist natürlich nur so eine Vermutung von mir. Also ich würde mich freuen, wenn es mehr oder endlich überhaupt Literatur über Trans gäbe, in der Nicht-Binarität genauso stark gewichtet wird wie Mann oder Frau sein. Es wäre perspektivisch sowieso sehr schön, wenn die Existenz nicht-binärer Menschen allgemein bekannt wäre und revolutionärer Pathos als Ersatzwährung für Menschenrechte und Anerkennung im täglichen Leben überflüssig würde. Allerdings ist das also die Tatsache, dass Nicht-Binarität an manchen Stellen nicht so mitgedacht wird, wie ich mir das wünschen würde, angesichts der Tatsache, wie differenziert das Buch ansonsten argumentiert, nur ein relativ kleiner Wermutstropfen, der nur bei mir in eine Wunde fällt. Ich würde das Buch trotzdem wärmstens empfehlen. Man muss halt weiterdenken, aber das muss man bei so einem kleinen Buch sowieso. Und wie gesagt, an wesentlichen Stellen wird Nicht-Binarität nicht nur erwähnt, sondern auch tatsächlich mitgedacht. Und dazu macht es auch Lust. Das Buch ist trotzdem so auch ein Gewinn für Menschen, die sich mit Lebensrealitäten von Trans- und Transfeindlichkeit auseinandersetzen wollen. Es gibt interessante Denkanstöße, stellt wichtige Zusammenhänge her und macht Lust zum Vertiefen und Weiterlesen von Büchern aus der Literaturliste. Außerdem regt es zum Nachdenken über vermeintliche Selbstverständlichkeiten an. Am Schluss schreibt Zita Grigowski nochmal, worauf sie mit dem Buch hinaus will. Sie schreibt, ich zitiere das jetzt, weil ich es so schön finde, es geht um unterschiedliche Perspektiven. Es geht darum, unterschiedliche Menschen nicht gegeneinander auszuspielen. nicht allzu einfache Dualismen zu bedienen, Widersprüche auszuhalten, gesellschaftliche Strukturen zu kritisieren, die ein so akutes Problem mit der Komplexität und der Widersprüchlichkeit der vielfältig gelebten Realitäten von Menschen haben, aktiv gegen eine objektivierende Wissenschaft zu arbeiten, sich von der Vorstellung abzuwenden, wenn man etwas mit einem in Anführungszeichen kritischen Selbstverständnis problematisiert und sich gegen Dominanz und Gewalt richtet, könnte man nicht präzise dadurch Dominanz und Gewalt ausüben. Menschen nicht fremd zu definieren, weil man davon ausgeht, man wüsste, um wen und was es sich dabei handelt. Anderen Menschen zuzuhören, was sie zu erzählen haben, wie sie die Welt wahrnehmen und Sinn von sich selbst und ihrem Leben in dieser Welt oder diesen Welten machen. Selbstverständnisse von Menschen anzuerkennen und zu respektieren. Stellung zu beziehen und Menschen zu kritisieren, wenn sie gegen andere Menschen konkret Dominanz und Gewalt ausüben. Und bei all diesem geht es letztlich um Respekt vor Leben. Das ist voll das schöne Fazit oder Schlusswort, finde ich. Genau. Für Menschen, die Politik als oder mit Transmenschen machen, die sich über Diskurse und Lebensrealitäten von Transmenschen informieren und dabei keinen einseitigen Einstieg kriegen wollen, ist dieses Buch genau richtig. Und dann hatte ich quasi noch die Frage, ob das Buch auch gut ist, wenn man irgendwie zum Beispiel an der Uni arbeitet oder irgendwie einen wissenschaftlichen Text schreiben will, um damit wissenschaftlich zu arbeiten. Aber weil ich selber nicht wissenschaftlich arbeite, dachte ich, ich frage einfach Mara dazu.
Voll. Also ich habe es tatsächlich auch letztens in der Arbeit verwendet, aber vor allem wegen der Definition. Also wie du angesprochen hast, sind die Transdefinitionen ja nicht so einseitig, sondern es gibt verschiedenste. Und dementsprechend, das kann man für wissenschaftliche Dinge voll gut rausziehen. Und was du ja auch angesprochen hast, dass Nicht-Binarität eher so beiläufig erwähnt wird, wäre natürlich super, wenn es auch bald so ein Nicht-Binarität, Non-Binary, auch so ein Einführungsbüchlein geben wird, was sich vielleicht auch nur ganz, ganz alleine darauf konzentriert.
Ja, das wäre großartig.
Ja, voll. Ja, vielen Dank, dass du diese Rezension nochmal vorgelesen hast. Und danke für diese Gedanken.
Danke für deinen Input noch zu der Wissenschaftlichkeit und so. Und jetzt sind wir ganz gespannt auf das Interview. Wir spielen noch zur gedanklichen Erholung ein kurzes Stück.
Lass uns X-Ray is Backstream.
Nochmal?
Nein, Quatsch. Woods of Your Memory.
Genau, wir spielen von Moline. Das passt auch thematisch sehr gut. Woods of Your Memory, da geht es nämlich auch um genau Erinnerungen, Gedanken in der Welt sein und so weiter und so fort.
Something's going right in two wrong ways. If something's going right in two wrong ways, you should fight for the decent show behind the snow. Where do you come from and what did you see when we were walking through the woods of your memory? Where do you come from and what did you see when we were walking through the woods of your memory? Where are all those butterflies in autumn? Where are all those butterflies in autumn? They hide in a hole down by the lake, and they tell each other stories about long summer nights, and they drink from the last bloom of spring. Where do you come from and what did you see when we were walking through the woods of your memory? Where do you come from and what did you see when we were walking through the woods of your memory? Where have you been? erase off your memory. Where have you been? What did you see when we were walking through the woods of your memory?
Kommen wir nun zu einem Schwerpunkt der heutigen Sendung, und zwar das Thema Trans und Elternschaft. Zum Thema haben wir einen Gast eingeladen, nämlich Rix. Hallo Rix.
Hallo.
Du forschst gerade zum Thema Trans und Elternschaft und hast Anfang Februar diesen Jahres auch einen Vortrag in Göttingen dazu gehalten. Magst du erstmal erzählen, was dich zum Thema Trans und Elternschaft gebracht hat und vielleicht auch, was das Thema Trans und Elternschaft so außerordentlich interessant macht?
Ja, gerne. Genau, also ich beschäftige mich jetzt schon so seit 6 oder 7 Jahren mit feministischen Perspektiven auf Elternschaft und auf Mutterschaft. Mhm. Und ich bin selbst auch Transelter von 2 Kindern. Und außerdem studiere ich zufällige Gender Studies.
Das ist ja,
ja, das passt tatsächlich sehr gut. Genau, und deswegen betrachte ich das Thema Feminismus und Elternschaft eben auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive, auch schon eine ganze Weile. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es zum Thema Trans und Elternschaft bisher so gut wie keine Beiträge gibt. Also es ist einfach eine Leerstelle bis jetzt. Und das würde ich halt gerne ändern. Mhm. Und genau, ich bin halt auch auf Twitter, wenn ich anderen Trans-Eltern begegnet habe, die dort kennengelernt, die recht ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich und die mich auch motiviert haben, irgendwie dran zu bleiben und die letztlich auch meine Interviews möglich gemacht haben, die ich geführt habe. Genau, und ja, also interessant ist es auf jeden Fall deswegen, weil es halt noch ein ziemlich neues Thema ist. Und genau, ich finde, es könnte halt auch einfach mal eine Perspektive sichtbar werden, die eben nicht die Perspektive von Cis-Eltern ist.
Mhm. Du hast ja für deine Forschungsarbeit mit verschiedenen Trans-Eltern Interviews geführt. Was steht da denn im Fokus oder im Mittelpunkt deines Interesses an Transelternschaft?
Genau, also ich habe einen recht spezifischen Fokus. Und zwar interessiere ich mich in meiner Forschung für die Perspektive von Transeltern, die erst nach der Geburt ihres Kindes ihr Coming-out hatten. Genau, das finde ich deswegen so spannend, weil Eltern bei der Geburt ein bestimmtes Rollenbild aufgedrängt bekommen, eine feste Rollenzuschreibung. Es darf halt in unserer Gesellschaft nur 2 Eltern geben und das muss Mutter oder Vater sein. Und wenn das Trans-Coming-out, also erst nach der Familiengründung kommt, also das heißt, es gibt bereits eine bestimmte Rolle, die auferlegt wurde, dann wird halt heftig an dieser Rollenvorstellung gerüttelt.
Aber was ist denn dann so erschütternd an Trans- und Elternschaft?
Ja, Trans-Eltern brechen ganz klar mit gesellschaftlichen Vorstellungen von Müttern und Vätern. Also insbesondere der Muttermythos, der hält sich echt hartnäckig. Also wenn eine Person ein Kind gebärt, aber den Begriff und die Rolle der Mutter ablehnt, dann ist es quasi ein Riesenskandal.
Okay. Hast du denn auch Anhaltspunkte für deine These gefunden, dass sich ein Trans-Coming-out eines Trans-Eltern nach der Geburt eines Kindes auch auf spezifische Rollenbilder auswirkt?
Ja, durchaus. Also ganz interessant war, dass wirklich alle, die ich befragt habe, Probleme hatten mit dem Begriff, wie sie genannt werden wollen von ihren Kindern. Mhm. Weil sie haben nun mal bei der Geburt ein bestimmtes Label bekommen. Dieses Label war entweder Mama oder eben Papa. Mhm. Und mit dem Trans-Outing clasht das halt. Das gibt Probleme. Denn diese Labels sind extrem vergeschlechtlicht. Es gibt ganz konkrete Vorstellungen davon, wie eine Mama oder ein Papa auszusehen hat. Und deswegen versuchen die ich befragt habe, Alternativen zu finden, Lösungen zu finden, wie sie denn damit umgehen können. Mhm. Sie wollen ihren Kindern nichts wegnehmen und finden daher oftmals halt kreative Lösungen. Zum Beispiel, indem die Artikel ausgetauscht werden. Mhm. Also dann ist es nämlich die Papa oder der Mama. Mhm. Und eine andere Person wiederum versucht, einen komplett neuen Begriff einzuführen. Auf jeden Fall suchen sie alle nach Alternativen zu dem, was bis jetzt ist. Ja, genau. Ein weiterer sehr spannender Aspekt in den Interviews war, was auch von allen Befragten kam, dass die Reaktionen in der Öffentlichkeit ganz andere sind, wenn sie mit Kindern unterwegs sind. Dass sie nämlich dann viel mehr mit offener Transfeindlichkeit begegnet werden, die dann irgendwie als Kindeswohl getan sind.
Mhm. Und was sind das denn für Fragen, die sich vermeintlich um das Kindeswohl drehen?
Also es ist schon teilweise echt krass, was mir da erzählt wurde. Zum Beispiel, dass die Frage gestellt wurde, so, verwirrt das denn das Kind nicht? Also das Transsein, dass es das Kind verwirrt? Oder können sie das nicht für das Kind noch aushalten? Also so, als ob es eine Phase wäre und so das Verschieben, so, also ob man die Transition verschieben könnte, so.
Okay.
Also auf jeden Fall echt so eine Reihe von Aussagen, die sich gut bei den besorgten Eltern machen würden, die Frühsexualisierung schreien. Ja, genau.
Dabei scheint es aber ja auch nicht um das Kindeswohl zu gehen. Was implizieren denn diese Fragen?
Genau, es geht überhaupt nicht ums Kindeswohl. Trans-Eltern weichen halt von der Norm ab. Und das ist vielen ein Dorn im Auge. In unserer Gesellschaft ist halt echt tief verankert, dass nun die cis-hetero-Kleinfamilie gut sei für Kinder. Mhm. Alles andere, also alles, was davon abweicht, wird als Gefahr für das Kindeswohl gesehen. Und diese vermeintliche Gefahr sehen einige Menschen als Anlass, die Grenzen von Transpersonen zu überschreiten. Also die Kinder halten quasi als Legitimation her, dass Leute transfeindlich sein können. Weil wenn der Vorwand des Kindeswohl da ist, dann kann man denen ja nichts vorwerfen, ne? Dann war es ja nur gut gemeint. Dann war ja, also ne, die verdecken ihre Transfeindlichkeit mit einer angeblichen Kindeswohl.
Ja, ich verstehe. Das ist eine super spannende und auch wichtige Forschungsarbeit, die du da machst.
Danke.
Ich danke dir vielmals dafür, dass du das machst und freue mich auch, wenn ich noch einiges davon höre und auch mitbekomme. Was ich mich auch gefragt habe, werden Trans-Eltern mehr oder bekommen sie einfach mehr Aufmerksamkeit in letzter Zeit? Denn vielen kommt zum Thema Trans und Elternschaft ja vielleicht Thomas Beattie in den Sinn, einer der ersten Transmänner, die mediale Öffentlichkeit bekam für das Gebären von Kindern. Aber auch andere Transmenschen, die gebären, wie Ruben Noé Coronado aus Spanien und Yuval Topa aus Israel, kamen in den letzten Jahren Medienaufmerksamkeit. Und da fragte ich mich, werden Trans-Eltern mehr oder bekommen sie einfach mehr Aufmerksamkeit?
Also Trans-Eltern gibt es schon sehr lange und nicht erst seitdem die Medien sie entdeckt haben. Und ich muss auch sagen, mein Eindruck ist nicht gerade, dass die Medien für ein besonders differenziertes Bild von Trans-Eltern sorgen. Im Gegenteil habe ich eher noch den Eindruck, dass die Medien vielen Transpersonen schaden. Zum Beispiel, indem fast immer die alten Vornamen ausgegraben werden, dass ganz oft falsche Pronomen verwendet werden. Und am allermeisten werden irgendwelche Biologismen bedient. Also das heißt, da wird Gebären mit Mutterschaft gleichgesetzt, Zeugen wird mit Vaterschaft gleichgesetzt. Und außerdem geht es in den Berichten fast immer nur um Transmänner, denn das ist halt die Sensation, so die reißerische Schlagzeile, Mann ist schwanger, ein Mann bekommt ein Kind, so. Und das ist für die Medien natürlich super, aber Transfrauen siehst du da halt so gut wie gar nicht. Das ist sehr schade.
Das ist wirklich schade. Aber wird sich da vielleicht noch was in den nächsten Jahren tun, also was in Bezug auf die Sichtbarkeit von Trans-Elternschaft?
Also erstmal, es hat sich bereits einiges getan. Das ist, glaube ich, ganz wichtig anzumerken, denn 2011 hat das Bundesverfassungsgericht endlich ein Gesetz gekippt, was es vorher gab, nämlich die Zwangssterilisation von Transpersonen gab es bis 2011. Also das heißt, alle Transpersonen, die eine Namens- und Personenstandsänderung haben wollten, konnten das nur nach vorheriger Sterilisation machen. Mhm. Und dieses Gesetz wurde erst 2011 gekippt und überhaupt erst seitdem ist ein größeres Denken zum Thema Trans- und Elternschaft überhaupt möglich, weil durch diese Zwangssterilisation war es vorher einfach nicht denkbar und es gab einfach andere Kämpfe, die im Vordergrund standen. Genau, das ist das eine. Und aber auch in der feministischen Szene bewegt sich durchaus was. Ich hatte ja, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, es gibt, dass Trans-Elternschaft nicht wirklich Beachtung findet, mhm, in den Debatten. Kaum. Aber es gibt Beachtung. Also es ist nicht viel, aber es ist da. Und es gibt richtig gute Artikel und es gibt ganz tolle Perspektiven von Trans-Eltern. Und es werden auch immer mehr und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich mit meiner Arbeit einen kleinen Beitrag dazu leiste.
Ja, das würde mich auch sehr freuen. Und das klingt auch eigentlich ganz optimistisch. Ich danke dir vielmals, dass du heute hier sein konntest und wünsche dir viel Erfolg mit dieser Forschungsarbeit. Nun geht es weiter mit Musik.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit geht es leider nicht mit Musik weiter.
Mist!
Ich hätte mich ja gefreut, wenn das Interview noch weitergeht, weil es wirklich sehr, sehr spannend war.
Ja. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Vielleicht, wenn Rix die Abschlussarbeit abgeschlossen hat oder so.
Ja, das wäre voll schön. Genau, jetzt machen wir schnell noch ein paar Veranstaltungshinweise.
Ich fange an, genau, mit der dieses Wochenende jährt sich die Schule Mädchenparty. Das 10. Jubiläum findet statt. Seit 2007 gibt es diese Alternative Queer Party und dieses Wochenende, das heißt am Freitag und Samstag, finden verschiedene Workshops, Konzerte und Vorträge neben der Party statt. Und genau, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit können wir nicht genau ins Detail gehen. Auf jeden Fall eine Sache, die mich super interessieren wird, ist der Vortrag am Samstag von 15 bis 17 Uhr. My Experience as a Trans Refugee in Germany. Also die Erfahrung einer Trans-Refugee-Person in Deutschland. Und viele Informationen findet ihr auf Facebook tatsächlich und nicht außerhalb. Deshalb schaut mal auf Facebook vorbei. Genau, sucht nach Schwule Mädchen Party.
Genau, direkt am nächsten Wochenende geht's weiter mit einem feministischen Event in Marburg. Und zwar ist es ein Sportevent, Roller Derby, das erste Scrimmage der Marburger Splatter Fairies. Und zwar am 29. April ab 15 Uhr in der Richtsberger Sporthalle. Anpfiff ist um 16 Uhr. Und danach, Roller Derby ist eine Vollkontaktsportart auf Rollschuhen, wo Leute versuchen, sich gegenseitig aus dem Weg zu rempeln. Es ist ziemlich nett anzusehen und es sind immer ziemlich diversen Frauen, Trans, die dort mitspielen. Und macht großen Spaß anzusehen. Danach gibt's dann noch eine After-Scrimmage-Party in der Kollektivkneipe Havanna 8 ab 21 Uhr mit einer Tanzfläche und alle können Musik anmachen.
Ja, das wäre es dann soweit auch erstmal von uns. Wir empfehlen euch, uns auf Twitter zu folgen, auf @feminist_on_air oder auf Facebook, wo wir mittlerweile queerfeministisches Bier trinken heißen.
Genau, verfolgt unsere Aktivitäten. Wir werden auch bald eine Homepage haben. Die werden wir dann in der nächsten Sendung euch stolz präsentieren oder so ähnlich.
Am 15. Juni 2017.
Um 18 Uhr wird es wieder heißen, queerfeministisches Bier trinken.
Genau, und jetzt spielen wir doch kurz Klaus Nomi mit After the Fall an. Leider nicht ganz.